Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir packen heute ein Thema an, das uns alle von der Wiege an begleitet: Bindung. Unsere Quellen heute sind Auszüge aus einem Fachbuch zur mentalisierungsfördernden Verhaltenstherapie, MVT wird das ja abgekürzt, und es geht darum, warum eine sichere Bindung so unglaublich wichtig ist. Nicht nur für Kinder, sondern eben auch in der Therapie. Unsere Mission sozusagen. Verstehen, wie diese ganz frühen Erfahrungen uns prägen und warum die Beziehung zum Therapeuten oft, der Schlüssel ist. Okay, lass uns da mal reingehen.
Absolut. Und die Forschung, die bestätigt das ja immer wieder. Die Qualität der therapeutischen Beziehung ist einer der wichtigsten Wirkfaktoren überhaupt.
Wirklich, einer der wichtigsten.
Ja, ganz klar. Und dieses erste Modul der MVT, aus dem wir hier schöpfen, das konzentriert sich genau darauf, eine Beziehung zu gestalten, die Bindungssicherheit herstellt. Das ist oft der allererste Schritt.
Okay.
Und auch der wichtigste, würde ich sagen. Ohne dieses Fundament, da wird vieles andere unnötig kompliziert.
Fangen wir mal ganz vorne an. Diese oft unterschätzte Macht der frühen Bindung. Da war eine Erkenntnis im Material, die hat mich echt aufhorchen lassen.
Mhm.
Die allerersten 18 bis 24 Monate prägen uns wohl nachhaltiger als viele, vielleicht glauben.
Das stimmt. Das ist wirklich die kritische Phase.
Und wenn da eine sichere Bindung entsteht, dann hat es ja massive positive Folgen, oder?
Ja, enorm. Das zieht sich durchs ganze Leben.
Zum Beispiel? Was steht da drin?
Also, Menschen können später leichter, glücklicher, stabilere Beziehungen führen.
Okay.
Sie entwickeln bessere kognitive und soziale Fähigkeiten. Also mehr Erfolg im Leben, könnte man sagen.
Mhm.
Und, ganz wichtig, bessere Emotionsregulation. Also eher geduldig und gelassen statt ständig aufbrausend.
Verstehe. Und auch dieses sich andere hineinversetzen können, die Theory of Mind.
Genau, die entwickelt sich besser. Und das wirkt sich sogar auf die nächste Generation aus. Mehr Mitgefühl und Feinfühligkeit gegenüber den eigenen Kindern. Sichere Bindung wird sozusagen weitergegeben.
Wow. Die Autoren gehen ja sogar so weit zu sagen, dass diese Bindungsentwicklung wichtiger sein könnte als viele andere Theorien.
Na, das ist schon eine starke These.
Und sie plädieren ja auch für elterliche Zuwendung in den ersten 2 Jahren, vielleicht im Gegensatz zu sehr früher Krippenbetreuung.
Richtig. Die Logik dahinter ist: Solange ein Kind keine sichere Bindung spürt, ist sein inneres Bindungssystem quasi auf Hochtouren. Es ist ständig damit beschäftigt, irgendwie Sicherheit zu suchen und herzustellen.
Und das kostet Energie.
Genau. Energie, die dann fehlt fürs Lernen, fürs Erkunden, fürs Spielen.
Das Buch beschreibt dann so eine Art Überanpassung, die daraus entstehen kann?
Ja, das Kind versucht dann vielleicht krampfhaft, Erwartungen zu erfüllen, heischt nach Aufmerksamkeit, ist übertrieben brav oder das Gegenteil, total widerwillig.
Alles unbewusste Strategien, um doch noch irgendwie Bindung zu kriegen.
Exakt. Und das sicher gebundene Kind, das hat halt den Kopf freier. Ressourcen sind da für Emotionsverständnis, Impulssteuerung, Selbstberuhigung, Empathie, fürs Lernen.
Das leuchtet ein.
Und da kommt dann die Neurobiologie ins Spiel. Das ist ja nicht nur Psychologie.
Okay, erzähl mal.
Es gibt eben Wechselwirkungen zwischen unserer Biologie, der Genetik und der Art, wie wir betreut werden. Gerade Stress schon im Mutterleib oder in den ersten 18 Monaten, der kann die Gehirnentwicklung negativ beeinflussen. Aber eben vor allem dann, wenn...
Wenn keine sichere Bindung da ist, die das abfedert.
Genau, wenn dieser Puffer fehlt. Das kann sogar epigenetische Weichenstellungen beeinflussen.
Epigenetik, das heißt, die Gene selbst ändern sich nicht, aber wie sie abgelesen werden.
Richtig. Wie aktiv sie sind. Und solche frühen Prägungen können dann beeinflussen, wie wir später mit Stress umgehen. Das kann sich unter Umständen sogar über Generationen weitergeben.
Wahnsinn. Das geht ja wirklich tief.
Absolut. Stresshormone wie Cortisol sind da zentral. Es kann sogar passieren, dass sich der normale Cortisolrhythmus umkehrt.
Wie meinst du das?
Naja, dass das Cortisol dann fehlt, wenn man es bei Stress eigentlich bräuchte. Das führt dann zu einem Gefühl der Hilflosigkeit.
Und diese Prägungen im limbischen System, im emotionalen Zentrum, die sind dann schwer zu ändern. Einfach sagen, reiß dich zusammen, bringt nichts.
Genau das bringt eben nichts. Erst eine stabile, sichere Bindungserfahrung, vielleicht auch später in der Therapie, ermöglicht es dem Gehirn, bessere Verbindungen zu schaffen. Zwischen dem präfrontalen Kortex, also dem Planungszentrum, und dem limbischen System. Für eine bewusstere Affektregulation.
Und da spielt dann das Oxytocin als Gegenspieler rein, das Kuschelhormon.
Ja, genau. Oxytocin fördert Bindung, beruhigt. Im Buch steht ein Beispiel: chronischer Stress bei Krippenkindern, wenn der Betreuungsschlüssel schlecht ist, also zu viele Kinder pro Erzieherin. Das kann Gehirnprozesse dauerhaft verändern.
Puh.
Aber umgekehrt, eine einfache Intervention wie Streicheln schüttet Oxytocin aus. Das wirkt nachweislich, sogar bei postpartaler Depression bei Müttern.
Körper und Psyche, total verbunden.
Untrennbar.
Lass uns jetzt die Brücke zur Therapie schlagen. Die Quelle stellt ja zwei Kernfragen, die für Eltern und Therapeuten gleichermaßen gelten.
Mhm.
Erstens, was braucht das Kind oder der Patient jetzt gerade? Und zweitens, was tut er oder sie, um es zu bekommen?
Genau. Die Grundannahme ist, der Patient handelt in der Therapie oft ähnlich wie das Kind damals. Er wiederholt unbewusst alte Strategien.
Deshalb ist das Verständnis der Biografie so wichtig.
Unbedingt. Das Beispiel von Frau A. im Buch zeigt das ja sehr gut.
Ja, erzähl mal kurz. Frau A., 40, verheiratet, 2 Kinder, qualifiziert, aber unterbezahlt, stark übergewichtig.
120 Kilo bei 1,75, glaube ich.
Ja, ihr tiefstes Bedürfnis ist Geborgenheit und Bestätigung.
Ja.
Und in der Therapie?
Sie wirkt extrem kooperativ, sehr interessiert, löst Wohlwollen aus, so wie sie es wahrscheinlich bei ihrer Mutter und bei Vorgesetzten auch macht.
Also bloß keine Konfrontation, keinen Ärger provozieren?
Genau. Sie vermeidet das, um die Beziehung nicht zu gefährden. Sie tut quasi alles für diese erhoffte Sicherheit.
Und die unbefriedigten emotionalen Bedürfnisse kompensiert sie dann durch Essen.
Richtig. Und die therapeutische Herausforderung ist dann, ihr zu ermöglichen, auch mal Nein zu sagen oder Unmut zu äußern, ohne sofort Angst vor Beziehungsverlust zu haben.
Ein klassisches Muster, sagst du? Die Quelle spricht ja von Beälterung. Was ist damit gemeint?
Ja, Pezzo hat den Begriff geprägt. Es meint, dass sich idealerweise die Eltern an das Kind anpassen müssen, weil es ja so unreif auf die Welt kommt. Sie müssen quasi passende Eltern sein.
Und wenn die Eltern nicht passen?
Dann passt sich das Kind an die Eltern an. Es wird ein anderes Kind, sozusagen. Es wird zu dem Kind, von dem es glaubt, dass die Eltern es brauchen, um wenigstens ein bisschen Sicherheit zu bekommen.
Und das passiert dann auch in der Therapie. Patienten passen sich an den Therapeuten an.
Das ist die These, ja. Sie tun das, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Der Therapeut muss dann halt unterscheiden lernen. Ist das jetzt authentisch oder eine alte Anpassungsstrategie? So wie bei Frau A.
Was braucht denn ein Kind und damit auch der Patient, ganz basal?
Naja, leben dürfen, keine Gewalt erfahren. Das Kindchenschema löst ja normalerweise Schutzinstinkte aus. Aber wenn ein Kind Schmerz oder Not leidet, dann schreit es. Das ist ein Alarmsignal. Mach meinen Schmerz weg.
Klar.
Wenn Eltern dann aber nicht helfen können, sich hilflos fühlen, dann reagieren manche leider mit Aggression, schütteln, schlagen.
Schrecklich.
Absolut. Das Kind lernt dann blitzschnell, schreien ist gefährlich. Und daraus kann sich so eine unbewusste Überlebensregel entwickeln.
Wie im Buch genannt wird, ja. Zum Beispiel?
Ich darf nur leise wimmern. Oder wie bei Frau A. Ich muss meine Bedürfnisse zurückstellen, immer lieb sein, um sicher zu sein.
Das oberste Ziel ist immer, Sicherheit bei den Eltern herstellen. Das ist dann das innere Arbeitsmodell nach Bowlby.
Das Bindungssystem, wie Bischof es nennt, arbeitet also, bis Sicherheit hergestellt ist.
Genau. Das erklärt auch das Beispiel aus dem Buch.
Hm. Wo der Patient lächelt, während er von Schmerzhaftem erzählt.
Ja.
Das ist dann nicht einfach unpassend oder inadäquat. Es ist ein Versuch, Sicherheit herzustellen, die Beziehung zu sichern, weil der Therapeut diese Sicherheit vielleicht noch nicht ausreichend bietet.
Also das Bindungssystem ist aktiv.
Richtig. Der Therapeut muss das erkennen und erstmal Sicherheit schaffen, bevor er an die belastenden Themen rangeht. Das Lächeln ist in dem Moment funktional für die Beziehung.
Woran erkennt denn ein Kind oder eben auch ein Patient einen sicheren Ort?
Ein Kind spürt, hier ist keine Gefahr, hier bin ich geschützt, geborgen. Es braucht eine leise, wache, liebevolle, geduldige Zuwendung. Von jemandem, der Ruhe ausstrahlt, die Situation im Griff hat.
Und was signalisiert Unsicherheit?
Gestresst sein, Ungeduld, Kühle, laute Worte, das sind Alarmsignale.
Und in der Therapie?
Ganz ähnlich. Der Patient spürt unbewusst. Ist dieser Therapeut fähig und bereit, eine sichere Bindungsbeziehung anzubieten? Werde ich mit meinem Versuchen, Kontakt herzustellen, auch wenn sie vielleicht ungeschickt sind, positiv aufgenommen? Passt das zwischen uns?
und wenn es nicht passt.
An wir holen sich oft alte, frustrierende Erfahrungen. Der Patient wird wachsamer, ist enttäuscht oder strengt sich noch mehr an, so wie Frau A.
Die aber wohl gespürt hat, dass ihre feinfühlige Art beim Therapeuten ankam.
Genau, das hat ihr geholfen, sich sicherer zu fühlen. Die Passung war da.
Und wenn diese sichere Bindung dann da ist in der Kindheit oder eben in der Therapie, was bewirkt die? Das Buch sagt ja, sie ist die Voraussetzung für ein erfülltes Leben.
Ja, empirisch gut belegt. Sie gibt innere Sicherheit und Stärke, ermöglicht eine Balance zwischen Autonomie und Beziehung, bessere Bildungschancen, bessere Beziehungen, Beruf, sogar materiell.
Und biologisch gesehen?
Kompensiert sie unsere unreife Geburt, so Bowlby. Ein Säugling braucht ja prompte Bedürfnisbefriedigung. Die Frustrationstoleranz ist gering. Die Verfügbarkeit der Bindungsperson signalisiert Sicherheit. Dann kann sich das Bindungssystem beruhigen.
Und wenn es sich nicht beruhigt, wenn das Bindungssystem hyperaktiv bleibt,
dann frisst das unglaublich viel Energie. Es bremst oder blockiert die Entwicklung von Fähigkeiten, von Selbstvertrauen, von Selbstwirksamkeit.
Eine sichere Bindung setzt also Ressourcen frei.
Genau. Da gibt es diese Studie von Fonagy von 97 im Buch Kognitive Entwicklung, also Theory of Mind. Bei sicher gebundenen Kindern war deutlich besser als bei unsicher gebundenen. Die Mentalisierungsfähigkeit entwickelt sich schneller.
Übertragen auf die Therapie heißt das also? Sichere Bindung ist das erste Ziel.
Absolut. Erst danach kann man effektiv an anderen Dingen arbeiten wie Emotionsregulation, Metakognition, Empathie.
Okay, kommen wir zur Affektregulierung. Ein Säugling braucht ja die Bindungsperson, um seine Gefühle zu regulieren.
Richtig, er kann das nicht allein. Sicher gebundene Kinder erwarten diese Beruhigung und suchen sie auch aktiv.
Und die unsicher gebundenen?
Die haben andere Muster gelernt. Unsicher vermeidende erwarten eher kein Verständnis oder Trost, versuchen es pseudo-autonom selbst zu regeln, überfordert sich dabei aber oft.
Mhm.
Unsicher Ambivalente klammern sich eher fest, weil sie wenig Autonomie erfahren haben. Und desorganisierte Kinder wissen oft gar nicht, ob sie sich nähern oder fliehen sollen, meist aufgrund traumatischer Erfahrungen.
Wie lernt ein Kind denn dann konkret, sich selbst zu beruhigen? Du erwähntest vorhin die markierte Affektspiegelung.
Genau, von Fornagy. Stell dir das Beispiel mit der Impfung vor. Kind weint. Die Mutter spiegelt das Gefühl, ja, das tat weh, aber sie tut es markiert.
Was heißt da das?
Ah, okay. Die Emotion der Mutter ist also analog, aber nicht identisch.
Genau. Sie zeigt Mitgefühl und souveräne Ruhe. Das Kind internalisiert diese Erfahrung. Okay, mein Gefühl ist aushaltbar, es kann reguliert werden. Das ist die Basis für Selbstregulation.
Und wenn die Spiegelung misslingt, wenn die Mutter den Affekt nicht containen kann, wie Bion sagt?
Wenn sie selbst erregt oder ärgerlich wird, dann erlebt das Kind doppelte Not. Sein Bedürfnis bleibt ungestillt und es fühlt sich zusätzlich angegriffen.
Ein Teufelskreis. Ja, das kann in so eine projektive Identifizierung münden. Die Eltern fühlen sich durch die Not des Kindes angegriffen oder schuldig, projizieren es zurück. Die Folge? Das Kind entwickelt kein gesundes Selbst, sondern vielleicht ein falsches Selbst. Unfähig, unwert. Oder es wird aggressiv, fühlt sich als Opfer, wird depressiv, entwickelt Trennungsangst.
Um solche Muster aufzudecken, muss der Therapeut also die Bindungsgeschichte explorieren, nicht nur den Typ bestimmen.
Absolut. Die Geschichte ist entscheidend. Im Buch gibt es ja Beispielfragen.
Ja, lass uns die mal am Beispiel von Frau A. durchgehen. Wie waren Schwangerschaft und Geburt? Stress bei der Mutter?
Die Mutter war Ärztin, beruflich stark belastet.
Erste 2 Jahre?
Stress, Unterstützung.
Hat schnell wieder gearbeitet, die Großmutter hat wohl geholfen.
Trennungen?
Ja, 2-mal im Jahr für 1 Woche wegen Fortbildungen der Mutter.
Art des Kindes. Wurde als lieb und ruhig beschrieben.
Beschreibung der Mutter.
Aktiv, bestimmend, wurde aber auch leicht ärgerlich.
Reaktion der Mutter bei Stress oder Ärger.
Laut, hart, hat auch zugeschlagen.
Puh.
Gab es Drohungen?
Ja, sie würde weggehen, sie würde das Kind weggeben. Oh je.
Aber gab es auch schöne Momente?
Ja. Auf dem Schoß sitzen, Bilderbuch anschauen. Das wurde als kuschelig beschrieben.
Körperkontakt.
Anschmiegen, das hat die Mutter wohl auch genossen. Was gab Geborgenheit?
Eben diese Kuschelsituationen.
Wie wichtig waren Sicherheit, Schutz, Zuverlässigkeit für sie als Kind?
Sie hat wohl immer aufgepasst, dass die Mutter da bleibt.
Und heute? Was sind die wohligsten Momente?
Mit dem Mann auf dem Sofa?
Trennungsangst.
Ja, hat sie.
Reaktion bei Ärger?
Sie sagt, sie ärgert sich nie, würde eher weggehen.
Eher anhänglich oder selbstständig?
Eher anhänglich.
Allein sein?
Nur kurz.
Nähe oder Distanz bevorzugt?
Nähe tut ihr gut.
Verwöhnen oder verwöhnt werden?
Sie genießt die Nähe, sorgt aber eher für das Wohl des anderen.
Da passt ja die Checkliste aus dem Buch gut, meine Zeichen von unsicherer Bindung. Frau A. erfüllt da ja einige Punkte.
Ja, mindestens 7 von 10, glaube ich. Fehlender Schutz, Drohung wegzugehen, Anhänglichkeit, Trennungsangst. Das hilft Patienten, ihre Muster zu erkennen.
Und diese Erkenntnisse fließen dann in die Gestaltung der therapeutischen Beziehung. Die hat ja viele Funktionen.
Emotionales Überleben sichern. Hoffnung geben, Verantwortung abgeben können, emotionale Nährung, korrigierende Erfahrungen machen.
Aber sie ist eben auch eine Bühne für die Reinszenierung alter Muster, Beziehungstests, Konflikte, Vermeidung, ein wertvolles Übungsfeld.
Der Therapeut muss da flexibel sein, sich anpassen, nicht in Stereotypen verfallen.
Der Patient soll ja seinen eigenen Weg finden.
Richtig. Bei Frau A. zum Beispiel hat das Emotionstracking geholfen, diesen leichten Unmut zu entdecken. Erst war sie erschrocken, Gefahr für die Harmonie.
Klar.
Aber dann wurde sie mutiger, konnte testen, wie der Therapeut reagiert. Das hat es ermöglicht, die Überanpassung zu thematisieren.
Da spielt sicher auch die Gegenübertragung eine Rolle, oder? Dass der Patient nonverbal auf den Therapeuten wirkt und der vielleicht untypisch reagiert.
Unbedingt. Der Patient macht quasi jemand anderen aus dem Therapeuten. Das zu erkennen und zu nutzen, braucht Schulung und Selbstreflexion.
Wie plant man denn die Beziehungsgestaltung?
Puh, eine ganze Menge.
Ja.
Man fokussiert auf die zentralen Bedürfnisse und Ängste. Sieht die Verhaltensweisen als Versuche, oft ungeschickte Harmonie, diese Bedürfnisse zu befriedigen oder Ängste zu vermeiden. Man achtet auf Doppelbindungsbotschaften.
Wie, bitte gib mir Verständnis, aber du kannst mich eh nicht verstehen.
Genau solche. Und man bereitet sich darauf vor, hat vielleicht passende Sätze parat.
Und die Beziehungstests? Samson und Weiss nennen das ja große Manöver, die der Therapeut meist nicht besteht.
Ja, das hat eine Schutzfunktion. Lieber die Enttäuschung davor erleben, als eine Retraumatisierung mittendrin. Psychoanalytisch ist es auch ein Wiederholungszwang. Die Psyche versucht, ein unerledigtes Problem zu lösen, oft aber mit unpassenden Mitteln oder Personen wie damals. Da braucht der Therapeut Selbstkenntnis. Bin ich der Mutterfigur vielleicht ähnlich? Sorgfältige Planung ist da echt wichtig.
Die Beziehung entwickelt sich dann in Phasen entlang von Bedürfnissen?
Ja, Sulz beschreibt das so. Erstens, Phase der Bindung, Zugehörigkeit, Willkommen sein, Geborgenheit, Schutz, Sicherheit. Der Therapeut ist erstmal Versorger.
Okay.
Zweitens, Selbstwert. Etwas wert sein durch die Beziehung. Liebe, Beachtung, Wertschätzung, Lob vom Therapeuten bekommen.
Mhm.
Drittens, Autarkie. Selbst machen, selbst können, Selbstbestimmung, Freiraum. Aber auch Grenzen gesetzt bekommen.
Verstehe, die Differenzierung.
Genau. Und viertens, Identität. Gefordert und gefördert werden im eigenen Projekt, Vorbilder brauchen, Idealisierung. Und hier ist wichtig, Identitätsbildung schließt auch das Mann- oder Frausein ein. Das Bedürfnis nach Intimität, Hingabe, Erotik als Lebensenergie.
Ein heikler Punkt in der Therapie.
Kann es sein. Der Therapeut muss das fördern können, eine eigene reife, erotische Identität haben, ohne Grenzen zu verletzen, also ohne Missbrauch. Tabuisierung wäre schädlich, würde alte Muster wiederholen. Erotik meint hier die Spannung zwischen bewahrter Intimität und möglicher Hingabe.
Und das letzte Bedürfnis?
Ein Gegenüber zur Auseinandersetzung, aktives Lieben, emotionales Ringen. Der Patient wird zum Gestalter der Beziehung zwischen zwei abgegrenzten Individuen.
Und wenn es in dieser Beziehungsentwicklung zu Störungen kommt, das ist ja wahrscheinlich eher die Regel als die Ausnahme.
Absolut. Störungen sind normal und wichtige Chancen zur Entwicklung der Beziehungsfähigkeit. Ganz wichtig. Regelmäßig über die Beziehung sprechen.
Wie macht man das?
Man stellt sich Fragen. Therapeut und Patient. Wie erlebe ich den anderen gerade? Was fühle ich? Welche Tendenzen habe ich? Was habe ich getan oder unterlassen? Wie wünsche ich mir die Beziehung? Was muss ich ändern? Was kann und will ich tun?
Und dann trifft man Vereinbarungen.
Ja, gemeinsame Änderungsvereinbarungen. Prüft das Ergebnis. Das ist ja auch eine Modellfunktion. Man übt, über Beziehungen und Probleme zu sprechen.
Alte Kampfstrategien ersetzen.
Genau. Erkennen, wogegen man kämpft. Vielleicht eine Waffenstillstandserklärung abgeben. Akzeptanz statt Kampf.
Und dann tiefer schauen?
Ja, motivationale Klärung. Woher kommt die Störung? Motive, Bedürfnisse, Ängste, Persönlichkeitszüge, Entwicklungsstufe, Überlebensregel. Da braucht es therapeutische Selbstreflexion und auch dosierte Selbstoffenbarung.
Also Fehler zugeben, Gefühle mitteilen?
Ja, aber ohne die Professionalität zu verlieren. Der Patient soll sich gleichwertig fühlen, nicht die Schuld auf sich nehmen. Und zentral ist die Validierung.
Das heißt?
Die Gefühle des Patienten würdigen, besonders Wut, ihnen Recht geben. Ja, sie haben Recht, wütend zu sein. Nicht mit Vernunft abwehren, die Wut spüren lassen, den Impuls registrieren, aber nicht ausagieren. Die Bedürfnisse dahinter validieren.
Okay.
Den Umgang mit Angst modifizieren, Vermeidungsaspekte erkennen, die dysfunktionalen Persönlichkeitszüge oder den Entwicklungsstand in der Krise sehen. Die Überlebensregel reflektieren. Stelle ich meine Homöostase auf Kosten des anderen her? Ziel ist ja, mein Gleichgewicht herstellen, ohne den anderen aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Dann verliert die Störung ihren Schrecken und wird zum eigentlichen Therapiebereich.
Genau. Macht oft erst das Kernproblem bearbeitbar.
Und das Fazit dieses ersten Moduls im Buch.
Also mentalisierungsspezifisch ist die therapeutische Beziehung eben nicht nur irgendein unspezifischer Wirkfaktor. Basierend auf der Bindungsforschung ist sie die alleinige Basis jeder Therapie.
Wie beim Kind. Entwicklung geht nur aus sicherem Boden.
Exakt. Deshalb ist die Exploration von Bindungsstil und Erfahrungen zu Beginn so zentral. Und solange keine sichere Bindung hergestellt ist, müssen andere Themen oft zurückstehen. Ohne diese Basis bleibt Therapie mühsam.
Eine wirklich tiefgehende Betrachtung, wie fundamental diese frühen Bindungserfahrungen und dann eben auch die therapeutische Beziehung sind. Man sieht ja förmlich, wie die alten Muster in der Gegenwart weiterwirken.
Ja, das ist schon beeindruckend.
So, was bedeutet das jetzt alles für uns, für dich da draußen?
Eine interessante Frage zum Weiterdenken könnte sein. Wenn wir nun wissen, wie sehr uns diese frühen Muster prägen und wie wir oft unbewusst versuchen, Sicherheit herzustellen, manchmal auf, naja, dysfunktionale Weise wie bei Frau A, wie könnten Sie dieses Wissen nutzen? Also um die eigenen Beziehungsmuster im Alltag bewusster wahrzunehmen.
Nicht nur in der Therapie, meinst du?
Genau. Auch mit Freunden, dem Partner, der Partnerin, Kollegen. Wo wiederholen Sie vielleicht unbewusst alte Strategien, um Bedürfnisse zu stillen oder Ängste zu vermeiden? Sich das mal bewusst zu machen, das könnte schon ein erster wichtiger Schritt sein.